waren auch, also da gibt es so einen, so einen total schönen See, wo du direkt am See stehen kannst und stehst morgens auf und guckst halt auf den See. Und letztes Jahr war es halt auch einfach so, dass der irgendwie einen Wasserstand hatte, der 1,5 Meter flacher war und ich mir die ganze Zeit dachte so, okay, wo ist dieser See hin? Krass. Und das hat mich tatsächlich sehr nachdenklich gemacht, weil dieses grundsätzliche Ding, dass es halt so einen globalen Süden, was für uns ja auch irgendwie emotional zumindest ein bisschen weiter weg ist, und dieses Ding, dass ich halt in Schweden war und dachte so, okay, ich fahre seit, keine Ahnung, 5-6 Jahren immer zu diesem See und auf einmal ist er nur noch halb so groß, fand ich halt schon ziemlich krass und es kommt einfach sehr, sehr viel näher.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Morgenmacher. Ich bin Linda Mürz und ich treffe hier in diesem Podcast Menschen, die mit ihren Ideen unsere Welt und unsere Zukunft nachhaltig verändern. Menschen mit Visionen, Innovationen und der Motivation, Lösungen zu finden auf die drängendsten Probleme unserer Zeit. Ja, und ein solcher Mensch ist auch Christoph Lauder. Christoph hat zusammen mit zwei Freunden die Firma Hydrophil gegründet. Auch falls euch der Name jetzt auf Anhieb vielleicht nichts direkt sagt, gesehen habt ihr die Bambuszahnbürsten von Hydrophil bestimmt schon mal irgendwo, denn die sind mittlerweile eigentlich überall. Hydrophil macht aber nicht nur Zahnbürsten, sondern die verschiedensten Produkte im Hygienebereich, alle mit dem Anspruch vegan, fair und vor allem wasserneutral. Ja, denn man macht sich wohl keine Vorstellung davon, wie viel Wasser in den Produkten steckt, die wir so tagtäglich benutzen und konsumieren. Bei einem normalen Baumwoll-T-Shirt zum Beispiel, da werden in der Herstellung im Schnitt um die 2.500 Liter Wasser verbraucht für ein einziges T-Shirt. Und in eine Tasse Kaffee fließen etwa 140 Liter. Und Wasserknappheit wird weltweit zu einem immer größeren Problem, nicht nur in den ärmeren Ländern in der südlichen Hemisphäre, sondern mittlerweile auch bei uns in Europa. Denn auch bei uns werden die Sommer immer heißer und trockener. Und in Zukunft, so schätzen Experten, werden wir uns auch in Deutschland um Wasser streiten. Umso wichtiger ist es, ein größeres Bewusstsein rund um das Thema Wasser zu schaffen und für Unternehmen wassersparend zu produzieren, so wie eben Hydrophil es macht. Für ihre Zahnbürsten zum Beispiel verwenden sie Bambus, der ohne künstliche Bewässerung nachwächst. Im Gespräch erzählt Christoph, warum ihr Unternehmen, er ist eigentlich gelernter Erzieher, mehr oder weniger durch Zufall entstanden ist, worauf wir alle beim Einkauf in Sachen Wasserverbrauch achten können, wieso er den momentanen grünen Hype, so nennen wir es mal, eher auch so ein bisschen skeptisch sieht und warum er sich für seinen Sohn auch schon mal mit bulligen Umweltsündern anlegt. Christoph, sag mal, wie lange hast du denn heute Morgen geduscht?
Ungefähr 7 Minuten, würde ich sagen.
Das kannst du so genau abschätzen?
Ja, also es war mehr als 5 und weniger als 10, deswegen würde ich sagen.
Du hast nicht die Uhr daneben laufen?
Nee, zum Glück nicht.
Was ich am Thema Wasser so interessant finde, ist, dass mir das vorher noch gar nicht so richtig begegnet ist, muss ich sagen. Ich beschäftige mich mit allem Möglichen, wenn ich Klamotten kaufe, aus welcher Fabrik das kommt und wenn ich was esse, wo es herkommt. Aber das Thema Wasser war immer so bei uns in Deutschland, dass ich dachte, Wasser haben wir genug, da muss ich mich theoretisch nicht drum kümmern. Wie kamst du darauf?
Das stimmt auch so, dass ja in Deutschland immer noch das Phänomen, dass wir quasi mit Trinkwasser auch unser Klo spülen. Und das momentan noch nicht das Riesenproblem ist. Bei mir kam es tatsächlich dazu, dass ich ungefähr 10 Jahren, glaube ich, mit Viva Con Aqua in Berührung kam, so eine Trinkwasserorganisation aus dem Umfeld vom FC St. Pauli und da auch zum ersten Mal mit diesem Thema in Berührung kam. Das heißt, da aber eher auf so eher so Länder des globalen Südens und nicht mit dem Problem sozusagen, die wir hier mit Wasser haben, sondern eher auf die Regionen, die halt wasserärmer sind und dadurch auch meine Mitgründer kennengelernt habe und das Thema dann immer so weiter wurde für mich. Also im Endeffekt war da so der erste Anhaltspunkt. Für mich war Viva Con Aqua da aber so schön, weil es alle möglichen Bereiche halt einfach in das Thema Wasser fließen. Das ist so ein bisschen so der, da fließt alles zusammen, das klingt so schön, aber du hast halt alle Aspekte so von Landwirtschaft, von sozialen Aspekten, von politischen Aspekten, also so auch, wer holt das Trinkwasser, wo gibt es das Trinkwasser, was kostet das, für wen ist es zugänglich, da fließt eigentlich jeder Themenbereich mit rein. Deswegen fand ich das an sich das Thema schon super spannend und das war halt so mein Aufschlag zum Thema Wasser eigentlich.
Dann habt ihr euch zu dritt zusammengetan und habt erstmal einen Blog gegründet, oder?
So ungefähr, ja. Eigentlich hatte Sebastian, der hat auch damals bei Viva Con Aqua gearbeitet, hat da schon angefangen, irgendwann einen Blog zu schreiben über Nachhaltigkeit und Wasser im Groben, also so ein bisschen mehr als das, was Viva Con Aqua damals gemacht hat. Und auch über andere Thematiken gesprochen, so wie Trinkwasser in Deutschland, das war bei Viocan Aqua damals noch kein Thema, aber auch dieses Thema, wo wir uns dann zusammengefunden haben, was wird eigentlich für unsere Produkte, die wir hier konsumieren, was wird woanders dann an Wasser verbraucht? Und das war so unser erster Punkt, wo wir so inhaltlich auch miteinander geredet haben, weil er diesen Blogartikel geschrieben hat über Baumwollproduktion im Endeffekt oder ein T-Shirt und was das alles an einem Wasserfußabdruck quasi hat. Genau, da saßen wir zusammen mit Sebastian und Vanya, mit denen ich auch zusammen gegründet habe, und kamen halt auf dieses Thema, als wir uns eh getroffen haben. Und da war halt so, okay, er kriegt Rückfragen dazu, weil er hat es jetzt aufgezeigt, was es halt verbraucht und können wir es anders machen. Und genau, damals hatte ich noch so ein kleines T-Shirt-Label, habe selber Siebdruck gemacht und da war halt so, ja, klar, ich kann mich drum kümmern, lass mal was machen. Und haben da tatsächlich dieses erste Produkt geschaffen, was ein T-Shirt war. Mhm. Genau, mit Fokus auf Wasserverbrauch. Mhm. Also eigentlich wollten wir so ein exemplarisches Produkt machen, wo halt gezeigt wird, so könnte das theoretisch funktionieren.
Und wie ist das bei einem T-Shirt? Also was verbraucht so normales an Wasser und was hat dann eures verbraucht?
Boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, aber das Hauptproblem ist ja tatsächlich so Baumwollanbau. Was bei uns halt so war, dass gerade bei Baumwolle, du kannst es halt nicht komplett ausmerzen eigentlich, wir aber versucht haben, so eine optimalere Lösung aufzuzeigen. Und da ging es halt nicht nur um Anbau und Anbauregionen und Biozertifizierung und GOTS und alles, sondern auch um Druckfarben, mhm. was halt auch so ein total spannendes Thema war. Und für mich, da ich damals ja auch den Siebdruck selber gemacht habe, irgendwie auch ein bisschen relevant war. Mhm. Also zum einen ist es auch nicht cool, mit chemischen Stoffen zu arbeiten, das stinkt auch einfach, das ist nicht gesund. Mhm. Aber da auch so wasserlösliche Farben zu benutzen und so, das war halt so ein bisschen unser Fokus da.
Das kann man ja manchmal sogar bei billigen Klamotten riechen, finde ich.
Ich finde es tatsächlich total schlimm. Ich habe ja auch jetzt zwei Söhne, aber meinem Großen erzähle ich auch immer, wenn der irgendwie so, der kriegt ja auch manchmal Klamotten geschenkt. Und wenn das dann so Standardware ist und ich ihm dann aber erkläre, warum wir es halt waschen müssen, habe ich sehr lange gebraucht, bis ich einfach gemerkt habe, so, ich kann ihn auch einfach dran riechen lassen mhm. und dann versteht er, warum wir es waschen müssen. Und das finde ich halt tatsächlich richtig krass.
Ja,
also ich finde es auch mittlerweile total eklig.
Ja, finde ich auch.
Also vor allem, wenn man sonst so welche Klamotten vermeidet, dann fällt es einem noch mehr auf.
Mhm. Ja, der Gedanke, das auf der Haut zu tragen, die auch viel aufnimmt und drunter atmen soll, das ist schon irgendwie gruselig, ne? Ja.
Vor allem auch, wenn man sieht, das habe ich mit ihm dann auch einmal gemacht, dass man so ein Produkt dann einfach auch nimmt und selber im Waschbecken einmal auswäscht und dann guckt, was da rauskommt. Ist halt, also klar, das hast du bei Biotextilien auch so, wenn man es halt irgendwie so teilweise die Farbe ist oder so, aber es ist halt schon sehr, sehr offensichtlich eigentlich, ja.
Aber ihr seid ja kein Klamottenlabel, ihr habt ja dann eine Zahnbürste entwickelt.
Genau.
Wie kam dir darauf?
Also im Endeffekt haben wir gestartet und wollten dieses T-Shirt machen und fanden, was war so eine Spaßidee. So, wir hatten einfach Zeit und Lust und haben dann aber gemerkt, dass die Nachfrage irgendwie relativ groß war nach diesem Thema und auch nach dem T-Shirt. Also wir waren total begeistert damals. Haben wir so 20 T-Shirts gedruckt und dann war es halt so, wow, was machen wir jetzt? Oh, machen wir jetzt 40 T-Shirts, total verrückt. Und dann haben wir 60 gemacht. Und dann haben wir gemerkt, okay, es gibt noch andere Produkte, die halt super zu dem Thema Wasser passen und halt einfach sehr exemplarische Produkte sind. Haben dann eigentlich, ich glaube, das, was wir als zweites hatten, waren halt Seifen auch tatsächlich, wo, also einfach ein Stück Seife, die halt gut gefertigt ist und so und halt keine Rückstände im Wasser hinterlässt und mit der du auch in den See gehen kannst. Und irgendwie war das Feedback damals so, dass wir dachten, so, okay, wir müssen irgendwie mehr machen und haben halt so ein bisschen rumüberlegt, was man halt noch mehr machen könnte an Produkten, die halt sehr offensichtlich mit dem Thema Wasser zu tun haben. Und klar landet man da sehr schnell im Badezimmer und dann sind wir dadurch quasi auch bei der Zahnbürste gelandet, dass wir gesagt haben, so okay, das ist eigentlich perfekt, das Produkt für uns. Haben aber auch die Dimension damals noch gar nicht richtig verstanden. Also so, wir wollten das irgendwie machen, aber am Anfang war es eher so, dass wir gesagt haben, ich mache das jetzt erstmal, weil ich hatte auch ein bisschen Zeit. Und wir fahren vielleicht einmal im Jahr davon in Urlaub und das ist dann halt irgendwie, keine Ahnung, so, wir fahren ins Wendland und mieten uns dann in der Pension zwei Zimmer. Mhm. Das war eher so die Intention damals.
Also, und wie viele Mitarbeiter habt ihr heute?
Ich habe es extra aufgeschrieben, wir haben tatsächlich jetzt 20 Festangestellte.
Echt? Ach krass.
Ja. Und
innerhalb welcher Zeit seid ihr so gewachsen?
Also wir haben eigentlich 2013 angefangen, haben 2014 dann die Firma gegründet. Ja, seit 2014.
Hm. Völlig ungeplant eigentlich.
Eigentlich vollkommen ungeplant, ja. Das ist irgendwie so passiert. Aber es ist total schön. Also,
viele gute Dinge passieren ja manchmal einfach.
Ja, und also der Vorteil war auch einfach, ich hatte halt Zeit dafür und habe es halt vorher einfach ausprobiert. Und
warst du nicht gelernter oder bist du nicht gelernter Erzieher?
Ja.
Aber du hast nicht als Erzieher gearbeitet, oder?
Nee, nach der Ausbildung tatsächlich gar nicht. Also ich habe nur die Ausbildung abgeschlossen und habe aber davor, vor meiner Ausbildung, relativ lange im pädagogischen Bereich gearbeitet, aber ungelernt.
Mhm. Ja. Aber das war ja eine 180-Grad-Drehung quasi.
Ja, schon, wobei ich schon immer so diesen Hang hatte zu irgendwie selbstständiger Arbeit. Also ich habe zwischendurch auch super viel Gastro-Geschichten gemacht und das auch immer irgendwie selbstständig. Und ich glaube, so diesen Spleen, dass ich irgendwie selbstverantwortlich arbeiten will, das hatte ich irgendwie schon immer. Mhm. Also auch nach der oder während der Erzieherausbildung habe ich, ich würde auch in dem Bereich arbeiten, aber ich hatte jetzt auch keine Lust, in einer sehr behördlichen Einrichtung zu arbeiten oder so. Das wäre auch nichts für mich.
Mhm.
Also selbst wenn ich in dem Bereich geblieben wäre, hätte ich, glaube ich, eher ein eigenes Projekt gemacht oder mit anderen Leuten ein Projekt zusammen, ja.
Aber um nochmal auf die Zahnbürste zurückzukommen, womit der dann alles so anfing, was ist an der jetzt so anders? Die ist aus Bambus erstmal, ne?
Genau, die ist aus Bambus. Was halt, also es gibt so mehrere Aspekte. So dieses Thema Wasser, was wir am Anfang hatten, das ist natürlich auch immer noch relevant. Aber natürlich durch diese ganze Zero-Waste-Bewegung haben wir auch noch so ein bisschen mehr Fokus sozusagen dazu bekommen auf Plastikvermeidung. So, unsere Produkte sind nicht alle plastikfrei. Aber wir versuchen halt möglichst wenig Erdöl einzusetzen. So. Und bei der Zahnbürste ist es einfach so, dass wir halt sehr viel Erdöl oder also konventionellen Plastik einsparen, dadurch, dass der Stiel aus Bambus ist. Und wir auch Borsten haben, die aus Bioplastik sind, die zwar nicht kompostierbar sind, weil es funktioniert einfach mit Bioplastik nicht so, zumindest nicht in konventionellen Verwertungsanlagen. Und wir dadurch einfach massiv Erdöl einsparen. So. Und wenn man auf den wieder auf das Wasser zurückkommt, dann ist es auch einfach so, dass Bambus halt super das angenehme Produkt ist. Also es wächst halt quasi wie Unkraut. Mhm. Du musst es nicht künstlich bewässern, du musst keine Pestizide einsetzen, du hast keine großen Monokulturen. Das heißt, da wird auch Grundwasser nicht verunreinigt durch Einsatz von irgendwelchen Chemikalien oder irgendwo muss Wasser weggenommen werden, um das zu bewässern. Das ist halt sehr, sehr dankbar.
Und das heißt dann wasserneutral, weil ich mich das gefragt habe, als ich so ein bisschen über eure Seite gesurft bin, da kommt immer wieder dieser Begriff wasserneutral. Da habe ich mir gedacht, was genau heißt das?
Ja, das ist so ein bisschen, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es diesen Begriff vorher nicht wirklich gab. Und es gibt halt auch bisher keine, wie sag mal so, keine wissenschaftliche, fundierte, von irgendwem anders, von der Uni oder so, Definition davon. Also die haben wir quasi so eine Wortneuschöpfung.
Mhm.
Und für uns ist wasserneutral tatsächlich so der Anspruch, dass wir versuchen, das halt im Anbau oder in der Produktschaffung quasi keine künstliche Bewässerung eingesetzt wird. Und wenn dann, dass es halt zum Beispiel keine Pestizide eingesetzt werden, dass halt vor Ort das Wasser nicht verunreinigt wird und dass die Produkte zum Beispiel auch im Abbau halt nichts im Grundwasser hinterlassen im Optimalfall. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz. Also es geht halt von wirklich dann Bambus über Verpackungen, so wie schaffen wir die Verpackungen, so was muss da rein, welche Druckfarben benutzen wir, was für Kleber benutzen wir und eigentlich soll nichts im Wasser zurückbleiben von unseren Produkten im Optimalfall. Und das ist so unser Anspruch bei wasserneutral.
Wo ist denn da die Hauptproblematik?
Ja, es ist halt viel. Also wir haben zum Beispiel auch mal einen Kaffee gemacht. Das war so ein Herzensprojekt, das war nicht so, lief auch nicht so toll, muss man dazu sagen. Das war eher so ein Ding, dass wir... Ein
Liebhaberprojekt.
Genau, also ich habe mich irgendwann einen Röster in der Kneipe kennengelernt und es war halt so, boah, mega cool so. Am Thema Kaffee ist es super spannend, weil da zum Beispiel, also da hast du auch Pestizideinsatz, das heißt Boden übersäuern sofort und also diese normale landwirtschaftliche Anbaugeschichte quasi, wo halt einfach Böden und Grundwasser kaputt geht. Beim Kaffee aber noch interessanter zum Beispiel, dass der halt immer gewaschen wird. Auch teilweise bei Bio-Kaffee, die aber keine Filteranlagen dazu haben. Das heißt, wenn sie diesen Kaffee waschen und halt von dem Fruchtfleisch entfernen, übersäuert das Wasser total und es läuft halt irgendwo hin.
Mhm.
Und das war für uns so ein Ding, wo wir halt anpacken können und sagen können, okay, wir wollen halt nicht, dass das Grundwasser da stark in Mitleidenschaft gezogen wird, so. Beim Thema Kaffee finde ich es super spannend, weil das hat auch niemand auf dem Zettel.
Mhm.
Das ist gerade für Für die Böden, das haben vielleicht einige auf dem Zettel, aber gerade fürs Grundwasser oder fürs Trinkwasser vor Ort eine ziemliche Katastrophe ist, Kaffee anzubauen eigentlich.
Pro Tasse, habe ich auch mal irgendwo gehört, sind es ja auch tausende Liter,
ja, das
die da verbraucht werden. Ne?
Das ist Wahnsinn.
Pro Tasse, tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, da darf man nicht so drüber nachdenken immer. Mhm. Das ist tatsächlich so, Kaffee ist mit Baumwolle einfach total furchtbar eigentlich, was Wasserverbrauch angeht und halt auch was Wasserverunreinigung angeht.
Wie ist denn die Situation, weil ich ja auch eingangs sagte, wir bei uns in Deutschland, wir merken es ja eigentlich überhaupt nicht. Aber andere Länder, die haben tatsächlich schon richtig Wasserknappheit?
Ja, also tatsächlich, und das sind ja so diese Klassikerbeispiele, wo man sagt, so okay, diese Länder des globalen Südens, dass es da einfach Problematiken gibt und die halt auch immer schlimmer werden. Also es wird ja auch teilweise davon oder gemutmaßt, dass es halt immer mehr Kriege geben wird um tatsächlich Wasser. Aber andererseits ist es jetzt so, ich war letztes Jahr in Schweden im Sommer im Bus und so, sind durch die Gegend gefahren und da hatten wir auch kein Handy empfangen und so, total schön alles. Und irgendwann haben wir halt festgestellt, dass über uns die ganze Zeit Flugzeuge fliegen. So. Und da war halt auch relativ schnell klar, dass das Thema hier auch präsenter wird, weil auch in Schweden gab es massiv Waldbrände. So.
Mhm. Ja, wir hatten ja letztes Jahr diesen wahnsinnigen Trockensommer.
Genau, und wir waren auch, also da gibt es so einen total schönen See, wo du direkt am See stehen kannst und stehst morgens auf und guckst halt auf den See. Und letztes Jahr war es halt auch einfach so, dass der irgendwie einen Wasserstand hatte, der 1,5 Meter flacher war und ich mir die ganze Zeit dachte so, okay, wo ist dieser See hin?
Krass.
Und das hat mich tatsächlich sehr nachdenklich gemacht, weil dieses grundsätzliche Ding, das ist halt so im globalen Süden, was für uns ja auch irgendwie emotional zumindest ein bisschen weiter weg ist, und dieses Ding, dass ich halt in Schweden war und dachte so, okay, ich fahre seit, keine Ahnung, 5-6 Jahren immer zu diesem See und auf einmal ist er nur noch halb so groß, fand ich halt schon ziemlich krass und es kommt einfach sehr, sehr viel näher.
Mhm. Ja, das habe ich letztes Jahr auch gedacht, weil ja auch tatsächlich die Landwirte bei uns im Norden ja auch schon massive Probleme haben, weil die Böden alle zu trocken sind. Und ich war vor 2 Jahren in Kapstadt in Südafrika, als die diese wahnsinnige Wasserknappheit hatten. Und da habe ich es das erste Mal auch so am eigenen Leib erfahren, weil wir da, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, aber wir durften pro Kopf nur so und so viel Liter Wasser in der Woche verbrauchen, weil dieser Tag Zero immer näher rückte, wo die einfach die Hähne abgestellt hätten. Und da haben wir tatsächlich, und das habe ich auch vorher noch nie gemacht, dann auch im Waschbecken das Wasser gesammelt, um damit die Toilette wieder zu spülen. Also wir haben niemals diese Spülung benutzt. Ich habe so schnell geduscht wie in meinem ganzen Leben noch. Ne? Ich hatte nachher eine Technik, dass ich irgendwie das Shampoo links, das Duschgel rechts und einmal zack, zack. Und also da merkte man mal, wie gedankenlos wir oder ich hier in Deutschland einfach den Hahn aufdrehe.
Ja.
Da macht sich irgendwie, aber bringt es denn überhaupt was in Deutschland zu sparen? Weil ich kenne auch dieses, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, dass hier die Rohre durchgespült werden müssen und dass man auch mal irgendwie laufen lassen soll. Wie ist es denn hier?
Das ist so ein bisschen, also das ist ein tatsächlich großes Thema, zu dem es relativ viele Meinungen gibt. Wir haben uns tatsächlich mit der HAW in Hamburg damit mal mehr auch auseinandergesetzt.
Die HAW, was ist das?
Das ist die Hochschule für angewandte Wissenschaften. Unsere Meinung sozusagen aus der Marke Hydrophil raus ist halt, im Endeffekt bringt Wassersparen in Deutschland nicht viel, weil es wird super aufbereitet, es hat eine super Qualität. Klar ist es fraglich, wie oft du deinen Rasen sprengen solltest, aber so im Alltäglichen ist Wassersparen für die Verfügbarkeit von Wasser nicht so relevant in Deutschland. Auch Hahn zudrehen beim Zähneputzen kann man machen, ist jetzt auch nicht super schlecht.
Spart bei der Wasserrechnung.
Genau, also im Endeffekt, ich glaube, in Deutschland ist so dieses Ding, dass es so ein bisschen vielleicht ökologisch ein bisschen vorgeschoben ist, aber eher aus privaten eigenen Gründen, einfach um Geld zu sparen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Wasseraufbereitung auch Energie frisst. So, deswegen macht es schon Sinn, vorsichtig mit Wasser umzugehen, weil es einfach Energie verbraucht für das, was an Wasser da ist. Im Badezimmer quasi halte ich es nicht für relevant, Wasser zu sparen. Uns ist es eher wichtig, dass die Leute halt, dass den Leuten halt einfach bewusst ist, dass es halt ein Lebensmittel ist, mit dem sie halt ihr Klo spülen zum Beispiel. Und dass einfach so ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass es eigentlich voll gut ist und dass es voll der Luxus ist, den wir hier haben. Und darauf einfach ein bisschen mehr achten und das ein bisschen im Kopf haben. So.
Also habe ich als Verbraucher mehr Einfluss über die Dinge, die ich kaufe,
ja,
beziehungsweise
definitiv.
Nicht kaufe.
Ja.
Was sind da so, sag mal, die Klassiker? Also bei Klamotten, wir haben schon drüber gesprochen, so was Baumwolle angeht und Kaffee. Wo kann ich denn da im Alltag, wenn ich jetzt anfangen will, da so ein bisschen bewusster einzukaufen, wo könnte ich denn da anfangen?
Grundsätzlich ist immer natürlich super, lokale Produkte zu kaufen. Also das ist ja irgendwie klar bei Obst und Gemüse. also lokal, regional und auch saisonal. Definitiv, da kann man halt einfach viel einsparen. Also Klassiker, sowas wie Erdbeeren im Winter brauchst du halt nicht. Mhm. Also es halt, gibt viele ökologische Gründe, die dagegen sprechen.
Und geschmacklich ja auch.
Ich finde es auch total frisch. Ja.
Ich macht auch keinen Spaß, wenn man eine Winterjacke anhat und Erdbeeren isst, oder? Nee,
das ist so, wann hatte ich das? Vor 2 Monaten oder so hatte ich auch irgendwo Erdbeeren und ich dachte so, oh, okay, das ist sinnlos. Mhm. Das schmeckt auch einfach nicht. Es sind aber viele Dinge. Also ein Klassikerbeispiel ist auch so, zum Beispiel zum Valentinstag Rosen zu verschenken. Mhm. Klar kann man machen. Viele der Rosen, die aber normal angeboten werden bei den Klassiker-Blumenläden quasi, die kommen halt aus Kenia.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Das ist wirklich verrückt. Und da sind ja auch dann viele Aspekte wieder, die da reinspielen. Also jetzt nicht nur Wasser an sich, sondern auch irgendwie Arbeitsbedingungen, Transportwege, das ist ja ganz viel. Und ich glaube, die Leute können, wenn sie wollen und Lust dazu haben, bei fast allen Produkten drauf achten. Aber so als Kernregel kann man halt schon sagen, dass es Sinn ergibt, einfach regional und saisonal zu kaufen. Und bei anderen Produkten einfach ein bisschen drauf zu gucken, woher kommt das und was machen die da. Also bei Textilien kann man das ja mittlerweile ganz gut. Da gibt es super viele coole Hersteller und coole Marken. Und in ganz vielen anderen Bereichen wird ja nachgeschoben. Mhm.
Ja. Ja, und ihr seid dann auch gleich mit euren Produkten echt eingeschlagen, ne?
Ja, tatsächlich zum Glück, aber auch ein bisschen überraschend, ja.
Woran liegt das? Was meinst du?
Ich glaube, dass es so zwei Dinge sind. Zum einen hatten wir so ein bisschen Glück und das hat gerade so den Zeitgeist auch getroffen. Also wir haben halt am Anfang ganz viel auch im veganen Bereich gemacht. Und das war dann da auch zufällig Thema und ich hatte halt relativ viele Kontakte über so Gastro-Geschichten, die ich gemacht habe. Und dann waren wir halt im veganen Segment einfach sehr präsent. Und dann kam halt tatsächlich so diese Unverpackt-Welle auf uns zu und dieses Thema. Und da hatten wir definitiv auch ein bisschen Glück. Also dazu muss man auch sagen, dass wir am Anfang, als wir gestartet sind, relativ häufig, nicht immer, aber relativ häufig auch einfach ausgelacht worden sind.
Ja, echt?
Ja, weil die Leute haben einen so, was soll ich mit einer Zahnbürste aus Bambus? So, das ist ja total, was soll das? Ihr spinnt so. Also so ein bisschen so diese Öko-Spinnerei quasi. Da haben wir tatsächlich einfach ein bisschen Glück gehabt. Und haben aber auch viel Arbeit reingesteckt. So, das ist halt die andere Seite der Medaille quasi. Dass wie wir arbeiten, wie wir arbeiten wollen und was wir halt investiert haben quasi, also von quasi vom Einsatz von uns und von unserem Team, da einfach auch super gute Arbeit machen.
Mhm. Und ihr sind ja, gut, einer von den dreien ist, glaube ich, Betriebswirt, ne? Von euch dreien?
Genau.
Ansonsten seid ihr aber schon alle so ein bisschen quer eingestiegen, kann man sagen.
Ja, total. Also das ist auch definitiv ein Vorteil von uns, dass wir im Gründerteam einfach auch zu dritt sind. Das heißt, man bleibt halt entscheidungsfähig und wir auch einfach eine gute Basis haben, aber auch verschiedene Themenbereiche haben. Das ist halt, also ganz klarer Vorteil, da überschneiden sich. Also klar habe ich mit der Zeit auch irgendwie, weiß ich jetzt auch, was ein Businessplan ist und wie sowas theoretisch funktioniert, ob ich selber entscheiden könnte. Vielleicht nicht einfach. aber das ist schon super gut, dass die Skills da einfach so verteilt sind. Das hat uns sehr, sehr geholfen auf jeden Fall.
Ich merke das immer, da spreche ich jetzt mittlerweile auch irgendwie viele drauf an, weil ich die Leute, die ich treffe, also fast alle sind irgendwie quer eingestiegen. Keiner hat Umweltwirtschaft, sonst was studiert oder ist mit dem Plan nach vorne gegangen, ich mache was Nachhaltiges, sondern alle sind durch irgendwelche Wege und persönliche Interessen irgendwie zu Unternehmern auch oft selber geworden. Und ich merke, wie viele auch so dadurch so eine Art eigene Ruhe bekommen haben. Oder es hat eine Ruhe, aber durch so einen Sinn, den man einfach hat im Berufsleben, weil viele Menschen suchen ja im Berufsleben nach mehr Sinn oder nach ihre Werte irgendwie zu verwirklichen. Merkst du das bei dir, dass du dadurch, dass du ein Unternehmen führst, was wirklich jetzt nicht nur auf Profit aus ist, sondern einen tieferen Sinn eben hat, dass dich das irgendwie zufriedener auch macht?
Jein. Also ich bin mir dessen bewusst und ich finde es auch total schön, dadurch, dass ich aber noch nie also ich sage mal so ein bisschen lax, ich habe meinen ersten richtigen Arbeitsvertrag in meiner eigenen Firma unterschrieben. Also ich habe noch nie in einem konventionellen Unternehmen gearbeitet. So für mich ist war diese Festanstellungsgeschichte bei mir selber schon voll das Ding, weil es halt irgendwie neu war und ich kenne diesen Vergleich halt gar nicht so richtig. Also ich habe eigentlich schon immer das gemacht, was ich halt gut fand. Also klar habe ich auch irgendwie so ein paar keine Ahnung, Schülerjobs mal gemacht, die halt eher so mittel waren, aber eigentlich danach, nach der Schule, habe ich eigentlich immer das gemacht, was ich halt gut fand. Mhm. Und deswegen habe ich diesen Vergleich gar nicht so richtig, ehrlich gesagt. Denke mir das aber trotzdem jetzt immer noch, wenn ich mich zum Beispiel mit Freunden unterhalte oder sehe, was wer sonst was macht und was der Antrieb dahinter ist, dann sehe ich das schon, dass ich irgendwie auch in einer super Luxussituation bin, dass ich das halt machen kann und dass es halt so funktioniert. Das ist mir definitiv bewusst und das macht mich nicht unbedingt ruhiger, aber auf jeden Fall zufriedener. Mhm.
Genau, das meine ich so mit ruhiger, also im Sinne von, ich muss nicht mehr ständig getrieben nach was Neuem suchen oder nach einer Selbsterfüllung irgendwie. Gar nicht ruhiger im Sinne von, ich lehne mich jetzt zurück und guck mal, was passiert. Dir müsst doch wahrscheinlich auch momentan das Herz aufgehen, wenn du siehst, was so rundherum passiert, oder? Weil es hat ja im vergangenen Jahr auch durch Fridays for Future und jetzt die Wahlen gerade in Hamburg wurde so grün gewählt wie noch nie zuvor. Wie siehst du das, diese ganze Entwicklung?
Naja, grundsätzlich finde ich die Entwicklung total super. Ich sehe da aber auch einfach Gefahren. Mhm. Für alle Leute wird es natürlich von Vorteil sein. Also gerade so Verbotsgeschichten. Ich habe auch deinen Podcast gehört mit dem Unverpacktladen und habe mich sehr gefreut, als sie meinte, sie mag Verbote, was das angeht. Das fand ich sehr gut, das unterstütze ich auch. Also so, dass halt Einwegplastikartikel verboten werden, das ergibt total Sinn, weil es gibt halt einfach Grenzen und
es muss einfach auch von oben reguliert werden.
Genau. Ich bin jetzt nicht super der Freund von Regulierung durch die Regierung sozusagen, aber das ergibt halt total Sinn. Nichtsdestotrotz ist einfach auch so ein bisschen die Gefahr, dass es so ein zu sehr Trend wird, sage ich mal so. Also natürlich ist es super, wenn es allen Leuten zugänglich gemacht wird, aber die Gefahr ist ja auch so ein bisschen dabei, wenn große Unternehmen aufspringen, wie sinnvoll ist es dann noch? Also jetzt ist Nachhaltigkeit per se ja schon ein sehr schwammiges Wort. Hm. Und ich meine, selbst Coca-Cola ist nachhaltig, wenn du sie fragst. Und jeder Supermarkt hat Bio-Produkte im Angebot, die jetzt aber auch nicht unbedingt immer super sind. Also klar, es ist schön, dass es immer mehr Leuten zugänglich ist und dass es auch bei Discountern Bio-Produkte gibt. Trotzdem muss man sich halt fragen, wie wird das hergestellt? Und da muss, ich glaube, die Gefahr ist einfach dabei, dass es noch mehr verwischt und noch weniger transparent für den Kunden oder für die Kundin am Ende wird. Mhm. Und da halt zu wenig Futter hintergesetzt wird und es einfach nur so eine Trendgeschichte bleibt.
Das ist dadurch so ein Greenwashing.
Genau.
Wobei auch oft, ich musste sehr lachen über einen Tweet von Katharina Fegebank, beziehungsweise ihren Kommentar. Es hat jemand jetzt getweetet, in meiner Straße haben irgendwie 80% Grüne gewählt. Komisch, ich sehe die morgens immer mit dem SUV ihre Kinder zur Schule fahren. Und dann hat Katharina Fegebank, die grüne zweite Bürgermeisterin und Umweltsenatorin, hat nur drunter geschrieben, kommentiert, das ist wahrscheinlich der moderne Ablasshandel.
Ja, das ist halt, also das muss man ja auch dazu sagen. Natürlich gibt es auch Kundschaft, gerade von den Bio-Ketten oder Bio-Supermärkten, die fahren halt wirklich mit dem SUV dahin. So. Mhm. Das trifft es eigentlich ganz gut, was ich halt meine, damit, dass es halt vielleicht auch ein bisschen zu sehr Trend wird und halt nicht mehr mit Inhalt gefüttert wird, weil natürlich ist es auch gut für einen selber und für die eigene Gesundheit irgendwie bewusst zu konsumieren. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass es einfach verwischt. Mhm. Und gerade dieses SUV-Thema ist ja sehr, sehr, sehr schwierig. Ich bin immer sehr genervt von SUVs.
Die man unbedingt braucht in der Großstadt.
Ja, ich ganz ehrlich, also so ein, wenn ich Landwirt wäre oder so, hätte ich, glaube ich, auch so einen Jeep oder so. Ich glaube, es ist ziemlich cool, wenn man durch den Wald fahren kann. Und
da ist es mit Sicherheit sehr, sehr sinnvoll. Ja.
Aber in der Stadt ist es tatsächlich, finde ich es super, super anstrengend.
Deine Kinder, nehme ich an, erziehst du auch mit so einem Gedanken oder mit in diesem Bewusstsein, oder? Wie macht man, also wie bringt man das Kindern nahe, dass sie so ein bisschen bewusster vielleicht durchs Leben gehen könnten?
Es ist schwierig. Also grundsätzlich, also auch in der Firma ist es ja immer so, dass wir halt nicht die sein wollen mit erhobenem Zeigefinger. Das ist auch irgendwie so meine private Einstellung. Mittlerweile ist es so, dass mein Sohn auch ganz viel, also der Größere, das jetzt 5,5, ganz viel eigenständig macht. Und ich glaube, dass sie da auch in der Kita eine gute Arbeit machen dazu. Das ist halt, er hat schon weiß, dass man halt keinen Müll in die Umwelt schmeißt und so. Und das, da machen Kitas tatsächlich auch sehr, sehr gute Arbeit, das muss ich auch sagen, als quasi ja Fachpersonal. Mhm. Der Rest sind einfach so kleine Sachen, wo man halt mit aufpassen kann. So. Was ich bei ihm total super fand, wir hatten das neulich, dass wir neben so einem Auto standen und die hat einfach das Fenster runtergemacht und Müll rausgeschmissen, so an der Ampel. Und mein Sohn hat sich mega drüber aufgeregt und ich war so, oh Gott, ich will jetzt aber nichts sagen. So, das war auch irgendwie so ein eher so ein muskulöser Mann, der da drin saß, also echt so ein Tier quasi. Und ich war so, oh Gott, ich kann jetzt nichts sagen. Oder dann stand mein Sohn neben mir und er so, okay, du musst jetzt irgendwie was sagen. Und er hat dann seinen Müll aufgehoben an der Scheibe geklopft und ihm wiedergegeben. Und mein Sohn fand es mega geil.
Und der Typ?
Der war richtig verwirrt und dann war pissig, aber dann war die Ampel zum Glück grün. Die Autos hinter ihm haben gehupt. So. Ja, was ich damit sagen will, so, da passiert schon viel durch Kitas. Klar kann man das irgendwie noch unterstützen. Definitiv durch eigenes Verhalten und auch so durch Sachen wie kluge Reportagen oder so. Gibt es ja auch für Kinder zum Beispiel. Und es gibt ja auch, keine Ahnung, zum Beispiel Kindernachrichten, wo das immer wieder thematisiert wird. Und ganz viele, also ich habe zum Beispiel neulich eine 1, 2 oder 3 Sendungen zum Thema Müll gesehen. Das war der Hammer. Mhm. Das kann man natürlich irgendwie ein bisschen unterstützen, sollte man aber nicht zu doll machen. Und ich glaube, so was halt am meisten hilft, dass man halt sozusagen auch ein bisschen unter Druck gesetzt wird von den eigenen Kindern, sich zu positionieren. So, das ist halt das ist halt auf jeden Fall ganz schön, so dass man sich dann denkt, okay, das stimmt halt. Ich weiß, warum ich das mache.
Weil die auch noch ordentlich groß werden sollen in der ordentlichen
genau.
Welt.
Genau, und weil die dann im Zweifel auch mal daneben steht und meckern.
Du hast uns ja hier auch ein bisschen was aufgebaut, denn wir haben bisher immer nur über den Zahnbürste gesprochen, aber ihr habt sehr viel mehr mittlerweile auch, ne? Also ihr werdet so ein richtiges, ja, wo positioniert ihr euch? Sagt ihr Hygienebereich?
Ja, tatsächlich Hygiene. Also eigentlich wollen wir so das quasi Hygiene-Vollsortiment fürs Badezimmer machen. Mhm. So gut es halt geht. Sondern bei gewissen Sachen haben wir so ein bisschen ein Limit drin, weil es halt viele Sachen gibt, die einfach mit unseren Maßstäben nicht machbar sind.
Aber es ist alles, ich lese gerade so ein bisschen die Beschreibung drauf, es ist immer alles vegan.
Genau.
Immer alles auch fair, das ist ja auch so ein Punkt, über den wir gar nicht gesprochen haben. Also bei euch werden die Leute auch bezahlt, ausnahmsweise mal. Ne? Ja, nicht wie bei manchen anderen Unternehmen.
Eine Win-Win-Win-Situation quasi, ja.
Das sind so die Kriterien, die bei euch einfach wichtig sind.
Genau, ja. Das ist tatsächlich das, was wir uns als Grundsatz ganz am Anfang schon zusammengesetzt haben. Das ist halt dieses wasserneutral, vegan, fair. Was auch so ein bisschen so unsere Basis quasi von damals noch ist. Also so Sachen wie plastikfrei spielen wir auch gar nicht damit als Claims, so, weil für uns halt klar ist, okay, wasserneutral bedeutet halt auch definitiv Plastikvermeidung. Ja.
Was sind so eure Pläne für die Zukunft, wenn du vom Businessplan eben schon gesprochen hast?
Boah, ja, was heißt Pläne für die Zukunft? Also gibt so zwei Sachen. Zum einen wollen wir natürlich, dass irgendwie den Leuten unsere Produkte zugänglich sind und dass wir sie halt auch einfach immer besser machen. Also natürlich kann man, also unsere Produkte sind definitiv sehr gut, aber es gibt einfach noch viele Stellschrauben, wo wir also auch selber sagen, okay, vielleicht können wir das noch verbessern, vielleicht können wir das noch verbessern. Das ist halt ein super langer und stetiger Prozess bei allen Sachen. Noch bessere Produkte, noch mehr Produkte und noch mehr zugänglich machen für die Leute, die halt Bock drauf haben und mehr Leute für unsere Thematiken halt einfach auch so zu begeistern. Also für uns ist immer so ein bisschen so ein, wir haben früher immer gesagt, so dieses thematische Türöffnerprodukt, so, weil wenn, ganz ehrlich, wenn du in der WG bist oder bei Freunden und du siehst unsere Zahnbürste, dann im Zweifel redest du drüber, wenn du sie nicht kennst und das ist halt total spannend. Mhm. Also man muss sie auch nicht unbedingt mögen, so what, also wenn jemand unsere Produkte nicht mag, das ist auch in Ordnung. Aber es ist halt eigentlich immer so, dass ein Gespräch angebahnt werden kann darüber oder das halt auf unser Thema kommt, ohne dass wir jetzt Plakatkampagnen machen müssen von wegen Dürre oder Plastikmüllberge. Genau, das ist mir persönlich total wichtig. Genau, so ein anderer großer Fokus ist halt einfach, dass wir einfach so weiterhin so ein bisschen dieses Unternehmen unter Freunden sein können und einfach coole Arbeitsbedingungen und cooles Team auch einfach hier haben. Das ist mittlerweile total relevant geworden, dass einfach auch sehr viele Leute einfach dran hängen und auch mit uns arbeiten und das halt auch für alle irgendwie weitergeht.
Mhm. Und wie groß ist die Genugtuung den Leuten gegenüber, die da anfangs gelacht haben über die Bambuszahnbürste?
Sehr gut, tatsächlich. Ich finde es, ja, das ist sehr gut.
Das kann ich mir vorstellen. Ich frage am Schluss immer eine ganz einfache Frage, wenn dich jetzt jemand fragt, ich würde gerne irgendwas besser machen, wo fange ich denn an? Was wäre denn so der Ansteiger-Tipp für, ich möchte die Welt ein bisschen besser machen?
Ich würde empfehlen, deinen Podcast zu hören.
Vielen Dank.
Oder unseren. Ja, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, da gibt es nicht so eine Patentlösung. Aber ich würde halt immer empfehlen, einfach einen Bereich nehmen, der einem wichtig ist. Ob das jetzt, keine Ahnung, wenn man einen Klamottenmarkt einfach so ein bisschen sich mehr an das Thema Textil einzubringen, wenn man halt das liebt zu essen, sich einfach mehr mit Lebensmitteln zu beschäftigen und mit so einem Bereich langsam anfangen und sich auch keinen Stress zu machen, das ist halt, finde ich, halt super wichtig. Und sich erstmal so auf eine Sache spezialisieren quasi und dann zu gucken, okay, was kann ich verändern? Und dann zu überlegen, wie kann ich das quasi ausweiten? So, ich glaube, der größte Fehler ist halt, alles auf einmal zu wollen, weil das funktioniert, glaube ich nicht. Also vielleicht schaffen das Leute, aber für mich wäre das persönlich auch einfach zu anstrengend, gleich alles zu ändern, sondern einfach so ein bisschen anzufangen mit den Sachen, die einen Spaß machen. Und wenn es, also am Beispiel von Lebensmitteln und Kochen oder Textil ist, das macht halt auch Spaß, wenn man sich damit beschäftigt. Man muss sich ja auch nicht immer nur mit den Schreckensbeispielen beschäftigen. Klar kriegt man die dann auch mit, aber man kann sich auch einfach mit den positiven Seiten beschäftigen. Und ich glaube, das hilft halt zu so einer ganzheitlichen Veränderung, weil sie auch einfach positiv ist.
Mhm. Glaube ich auch. Guter Tipp. Super. Vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit. Ja, und damit auch an euch schon wieder ein vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen netten Kommentar oder hinterlasst mir ein paar Sternchen. Damit könnt ihr mich und diesen Podcast wirklich sehr unterstützen. Deshalb würde ich mich da sehr darüber freuen. Wir hören uns dann hoffentlich in 2 Wochen wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und macht's gut. Tschüss!